Ich lasse Ihnen nicht einfallen. Entschuldigt bitte, normalerweise habe ich nur die Bibel in der Hand, aber seit Corona machen wir auch mit solchen Präsentationen in meiner Gemeinde. Und da habe ich im Pult so einen kleinen Fernseher oder was auch immer und da sehe ich immer, was da hinten ist. Und jetzt, damit ich nichts anderes sage, als was die anderen sehen. Und jetzt habe ich deswegen den Laptop dabei, damit ich ungefähr das Gleiche sage und nicht das Gegenteil oder was auch immer. Ja, ich sollte noch ein bisschen was zu meiner Person sagen. Ich komme also auch aus dem Osten, aber weiter oben. Mein Heimatort, aus dem ich komme, ist Weißenfels, liegt so zwischen Leipzig und Halle. Da bin ich vor vielen Jahren geboren, 1951. Wo ich früher hinkam, habe ich mich immer geschämt. Ich war überall der Jüngste. Ich war einer der jüngsten Prediger, ich war einer der jüngsten Evangelisten, der rumging. Ich war einer der jüngsten im Gefängnis, überall der Jüngste. War mir alles immer peinlich. Und jetzt ist mir peinlich, wo ich hinkomme, bin ich der Älteste. Fast der Älteste. Ist genauso peinlich. Die Jugend verliert sich, das Alter nicht. Irgendwann kommt es dann zur Endstation. Hat sich so ergeben. Erzgebirge lag mir immer am Herzen. Und zwar, als ich an der Bibelschule war, in Falkenberg, bei Pastor Holmer, hatten wir relativ viele Schüler, die aus Sachsen kamen und gerade auch Erzgebirge aus Annaberg. Ich war in der AGAS mit. Da war ein Bruder Kappler, der stammte, glaube ich, aus Annaberg und auch etliche andere mit mir in einer Klasse gewesen. Und meine erste Evangelisation von einer größeren Zahl durfte ich in Antonstal halten. Ich hatte den Ortsnamen vergessen. Also ich habe lange nachgedacht, wie hieß das? Ich kam nicht mehr drauf. Aber gestern war eine Schwester da, die war aus Antonstal und die konnte sich daran erinnern. Die kam auf mich zu und sagt, sie war doch damals in Antonstal. Jetzt weiß ich es wieder. Nur ab einem bestimmten Alter kann es passieren, dass man das auch vergisst. Aber jetzt im Augenblick ist es mir bewusst. Ich bin Prediger in der Pfalz. Ich war ursprünglich, als ich in Falkenberg fertig war, Prediger in Sachsen-Anhalt. Das hatte mich damals nach Eisleben als Praktikant und nach Burg verschlagen, später nach Wittenberg, da durfte ich 2 Jahre Prediger sein und dann etwa 8 Jahre in Tangermünde, das liegt oberhalb von Magdeburg, ist nichts mit Küste, sondern da läuft der Tanger, ein unbekanntes Bächlein in der Elbe und deswegen heißt das Tangermünde. Dort hat der Herr mir so das aufs Herz gelegt, vor allen Dingen unter Alkoholikern zu arbeiten und das, neben der Gemeindearbeit. Und ich weiß noch, als ich verabschiedet wurde, hatten wir in der Gemeinde 8 ehemalige Alkoholiker, die zum Glauben gekommen waren in der Zwischenzeit und die so sie noch leben. Ich habe vor einiger Zeit war ich dort und habe meine Beerdigung da gehalten, so sie noch leben. Eigentlich immer noch dabei sind. Ich habe nicht von einem gehört, der abgegangen ist von denen. Und dann auch Jugendarbeit. Das war damals Schwerpunkt in meinem Dienst gewesen, da oben in Tangermünde. Als Jugendlicher, da habe ich gestern mehr darüber gesprochen, war ich sehr aufmüpfig und ich habe versucht, die DDR zu verlassen und kam ins Gefängnis. Die wollten mich nicht gehen lassen. Als ich dann in Weichen da oben war und dann so im Dienst stand, hatte ich solche Gedanken überhaupt nicht mehr im Kopf. Aber jetzt wollten die mich loswerden. Und dann haben sie alles Mögliche geschoben, bis sie mich los waren. Aber es war Gottes Wille. In vielen Dingen sehe ich, das war so meine Führung. Gott hat das geführt. Ich kam dann zuerst ganz kurz ins Badische, in der Nähe von Karlsruhe und dann in die Pfalz, wo ich bis heute im Dienst stehe. Längere Zeit war ich in der Nähe zuerst war ich ein halbes Jahr dann in Nähe von Kaiserslautern, dann über 15 Jahre in Bad Bergzabern, ein sehr schöner Ort ganz in der Nähe der französischen Grenze und dann längere Zeit in Neustadt an der Weinstraße. Da fiel man natürlich auf als Blaukreuzler oder wie es ja hier hieß, Agas. Das ist so eine weinselige Gesellschaft, dass selbst manchmal man es in der Stunde roch. was die Leute so alles gerne tranken. Ich habe nie einen Betrunkenen getroffen unter unseren Geschwistern. Aber manche fühlten sich erst wohl, wenn sie so ein bisschen was drin hatten. Und dann waren sie auch relativ lustig. Sie haben mich aber ertragen und ich habe sie ertragen, haben guten Weg gehabt. Und vor allen Dingen denke ich manchmal gern an die Zeit im Berg Zabern. Da gab es die letzte große deutsche Evangelisation mit Billy Graham, die übertragen wurde. Und wir hatten sie in den Ort, in die Aula übertragen dürfen. Und sowas hatte ich in Deutschland noch nicht erlebt, weder im Osten noch im Westen. Es waren über 1000 Leute, die in einer Stadt mit 10.000, nicht mal 10.000 Einwohnern, Abend für Abend kamen. Und am Ende der Evangelisation hatten wir 6 neue Hauskreise in dem Ort, wo welche, die sich entschieden haben für Jesus oder welche, die sehr suchten, dann mit dabei waren. Und auch da hat der Herr seinen Segen draufgelegt. Danach hat mich mein Leben in Verbindung mit den russlanddeutschen Gläubigen gebracht. Ab 89 kamen ja viele aus Russland. In unserem Ort war ein Durchgangslager. Wir hatten einen Posaunenchor und sind ziemlich schnell mit dem Posaunenchor in das Lager gegangen. Da haben die Bläser geblasen und in Du kamen welche raus. Und bei den ersten, die aus Russland kamen, waren sehr viele Gläubige dabei. Und die baten mich, können wir nicht eine Stunde hier im Lager anfangen? Und dann haben wir dort eine Bibelstunde im Lager angefangen und ich war so erfreut und erstaunt, wie schnell sich jemand bekehrt hat. Und das ist zwar jetzt nicht das Thema meiner Predigt und ich will auch nicht abschweifen, aber ich denke an die erste Frau. Zuerst hat sich ein junges Mädchen bekehrt. Ein junges Mädchen, das in Russland aufgewachsen ist und noch nie vom Evangelium gehört hat. Und dann hatte ich den damaligen Jesus-Film, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, die Verfilmung, ich glaube, von Lukas-Evangelium. Und weil ich wusste, viele wissen gar nichts aus der Bibel, da habe ich dann mal den Film gezeigt. Und dann, das ist dem Mädchen so nahe gegangen. Und das war der erste Anlass, dass sie dann wirklich nach Jesus fragte und sie hat sich bekehrt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, nach einigen Wochen war eine ältere Frau. Und bei diesen Russlanddeutschen, das sind Pietisten, genau wie wir in der Gemeinschaft. Es gibt in Russland, die nennen sich dort lutherische Brüdergemeinde, weil sie also keine Baptisten sind, die ja die meisten Gläubigen in Russland sind, sondern Lutheraner. Aber weil sie in der Bruderschaft sind, so wie wir in der Gemeinschaft, nennen die sich dort lutherische Brüdergemeinde. Und dort ist es üblich, wenn sich jemand bekehrt hat, sollte er in der nächsten Stunde das sagen, Zeugnis geben, so gut er es kann, und dann wird für den gebetet, dann haben die auch noch ein Begrüßungslied, das ist also eigentlich hilfreich für den. Auf jeden Fall eine ältere Frau, nach einigen Wochen kommt sie nach der Stunde zu mir und bittet mich, dass wir beten, und sie sagt, ich möchte doch auch zu Jesus gehören. In Russland, da war ich in der Gewerkschaft, die Gewerkschaft war eine große politische Sache, und ich wollte ja was werden. Aber sie sagt, ich war immer leer. Und jetzt hörte ich dieses Evangelium und dann konnte ich eigentlich nicht mehr, als es anzunehmen. Und sie sagte, schön, in Russland zog es mich immer wieder zu den Gläubigen. Ich ging immer wieder zu den Beerdigungen. Denn die Gläubigen, die hatten nicht viel Möglichkeiten mit Evangelisation, aber Beerdigung. Und bei denen geht eine Beerdigung dann 3 Stunden und ein Bruder nach dem anderen redet. Und die ertragen das. Deswegen bin ich auch so lang geworden in meinem Vortrag. Ich habe mal einiges übernommen, aber wird keine 3 Stunden heute. Auf jeden Fall sagte sie, und sie sagte, ich stand immer weit ab. Ich wollte nicht so gesehen werden. Aber jetzt, wo ich hier war, da war es mir klar. Und dann, wir beteten und sie ist zum Glauben gekommen. Und in der nächsten Stunde, da war ein alter Bruder, der war in Russland Ältester, so nennen die das, in einem kleinen Dorf in der Gemeinde. Der hatte das so ein bisschen in der Hand, dass wir die Ordnung wie in Russland hielten. Und dann sagte er, es hat sich eine Schwester bekehrt. Und dann stand sie auf und dann sagte sie, mein Vater war ein Märtyrer. Und da erzählte sie, ihr Vater hat Stunde gehalten, so wie bei uns, so als Laienprediger dort. Er hat Stunde gehalten. Und dann, wie Stalin kam, war alles, also ab Mitte der 30er Jahre, war alles verboten. Er hat heimlich weiter in der Wohnung Stunde gehalten. Und dann wurden die Deutschen alle verschleppt nach Sibirien. Und er auch. Und die Deutschen mussten alle, sie war dann noch ein Kind, mussten alle in die Truttarmee, Arbeitsarmee ist das, also Zwangsarbeit. Die Deutschen mussten alle in Zwangsarbeit. Und er und mehrere Brüder waren dort auch zusammen. Und sie haben bei der Truttarmee, bei der Zwangsarbeit, sich immer wieder mal getroffen, um gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und das ist bekannt geworden und dann sind alle drei erschossen worden. Und dann sagte sie, ich habe immer gewusst, mein Vater war ein Märtyrer, aber ich gehe verloren, weil ich Jesus nicht habe. Und jetzt hat Jesus nochmal die Tür geöffnet und bin dankbar, dass ich durchgehen konnte. Das ist mir so in der Erinnerung geblieben und ich habe dann vieles erlebt, weil ich wurde dann eingeladen in Russland deutsche Gemeinden, später nach der Ukraine und auch nach Russland und nach Kirgisistan. Ich habe das gestern mal gesagt, ich war der Letzte von der deutsch-sowjetischen Freundschaft, obwohl ich hier nie dabei war, weil ich da rüber gekommen bin. Und Gott hat mir so einen Weg geöffnet dort, dass ich dort Gottes Wort sagen konnte. Und dann hat sich vieles noch entwickelt, aber dazu werde ich jetzt schweigen. Wer sich da Näheres anhören will, gestern habe ich mehr dazu gesagt. Ich habe Themenvorträge gehabt. Am Freitag ging es um die sogenannte Berliner Erklärung von 1909. Dann gestern um die Frage, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe das aber auch mit einem biblischen Einstieg gemacht, denn über sich selbst nur zu predigen, das ist nicht richtig. Aber ich habe dann auch versucht, gestern, wo mehr Jugend auch da war, den Weg zu Jesus noch aufzuzeigen. Und heute früh war ein Thema, was viele interessiert, gehen wir in Deutschland auf einen Krieg zu. Und ich habe dann von der Schrift Heilsgeschichte einiges weitergegeben. Aber heute Nachmittag habe ich das, was ich so normalerweise in einer Stunde mache, dass ich einen Bibeltext versuche auszulegen und wir uns fragen an diesem Bibeltext, was hat er uns zu sagen? Und ich habe dieses Thema überschrieben nach dem Beginn eines Liedes, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Dieses Lied hat Johann Christoph Blumhardt geschrieben. Blumhardt war ein Erweckungsprediger in Württemberg. Seine Gemeinde war in der Nähe von Bad Liebenzell. Bad Liebenzell ist jetzt noch ein wichtiger Ort da in Süddeutschland, wo auch eine Predigerausbildung ist. Und er kam in einen Ort, wo vor ihm schon über 20 Jahre ein gläubiger Pfarrer, Barth hieß der, seinen Dienst getan hat. Aber der hat nicht erleben dürfen, dass sich Menschen bekehrten. Immer klar das Evangelium gesagt, aber hat es nicht erleben dürfen. Es ist ein Geschenk, wenn man es erleben darf. Aber dort, wo man lange keine Bekehrungen sieht, dann aber Gottes Wort klar gesagt wird, bedeutet das nicht, dass das fruchtlos ist. Er hat dort gepredigt und es kam nicht viel. Und dann kam Blumhardt als junger Pfarrer dort dazu. Und dort hat Blumhardt etwas gemerkt, es war ganz schnell deutlich, da war eine junge Frau, die war besessen. Manche fragen sich, gibt es sowas, da gehe ich nachher noch näher drauf ein. Er ist von den damaligen liberalen Pfarrern sehr angeschossen worden, weil er das deutlich sagte. Aber Gott hat ihm die Vollmacht gegeben, mit ihr so lange zu beten, bis sie frei geworden ist von diesem bösen Geist, der in ihr gewesen ist. Die Frau hieß Gottliebin, das war der Vorname, die Gottliebin Titus, und er hat das erleben dürfen. Seine Gegner unter den Pfarrern haben ihn dann, heute würde man sagen, angezeigt. Es gab damals auch schon Meldestellen unterhalb der Kriminalität. Also das, und die waren damals bei der Kirche. Hat gesagt, ein Schwärmer, ein Übertriebener, und der macht die Leute kaputt und zieht sie in seinen Bann. Und dann gab es eine richtige Gerichtsverhandlung. Und dann ist das geprüft worden und die Akten existieren heute noch. Er ist freigesprochen worden und das Gericht stellte fest, die Frau muss besessen gewesen sein. Es gab so viele Zeugenaussagen, dass unter bestimmten Anfällen, die sie hatte, Nägel aus ihrem Kopf gekommen sind. war ein harter Kampf. Aber sie ist frei geworden, sie steht im Glauben. Und dann hat Gott das Wunder getan, dass im Laufe von wenigen Monaten Haus für Haus in diesem überschaubaren Dorf von etwa 600 Einwohnern sich die Menschen bekehrt haben. Und als Blumhardt wegging von dort, war nur eine einzige Familie, die diesen Weg absolut nicht gehen wollte. Und Blumhardt hat immer gesagt, das ist nicht meins, das ist des Herrn Werk. Jesus hat gesiegt. Aber es war auch nicht vergeblich, was sein Vorgänger dort getan hatte. Wir wollen uns ein Wort ansehen, wo es auch um einen Besessenen geht. Und zwar um den sogenannten Gadarener. Wir hören den Text nachher noch insgesamt. Und durch diese Übertragung kann man, auch da muss ich ja hier drauf drücken. Durch diese Übertragung kann man dann auch den Text näher sehen. Heute betrachten wir einen aufsehenerregenden Sieg Jesu. Denn ein Sieg über Besessenheit, das hat immer Aufsehen erregt. So wie es bei Blumhardt auch gewesen ist. Wie Feinde auf dem Plan waren und ihn verleumden wollten, aber Gott hat zu ihm gestanden, wir werden so einen Sieg sehen, den Jesus gehabt hat. Jesus hatte Macht und Vollmacht gegen böse Mächte in der sichtbaren Welt und auch gegen böse Mächte in der unsichtbaren Welt. Und wir werden sehen, wie Jesus die unsichtbare und die sichtbare Welt und wie auf Jesus die unsichtbare und sichtbare Welt reagiert hat. Den Text finden wir im Markus-Evangelium. Ich lese ihn in zwei Abschnitten, zuerst den ersten Teil, Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Sie, Jesus und seine Jünger, sie hatten vorher gepredigt an der einen Seite des See Genezareth. Sie, Jesus und seine Jünger kamen dann an die andere Seite des Ufers des Sees in das Gebiet der Gerasener. Gadarener und Gerasener sind nur unterschiedliche Worte für dieselbe Bevölkerung. Als er dort aus dem Boot gestiegen war, lief ihm sogleich von den Gräbern her ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hatte seinen Aufenthalt in den Gräbern und niemand vermochte, ihn zu fesseln, auch nicht mit einer Kette, denn man hatte ihn schon oft mit Fußfesseln und Ketten gebunden. Aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand war stark genug, ihm zu überwältigen. Dieser Mann hielt sich alle Zeit bei Tag und bei Nacht in den Gräbern. Das waren ja Höhlengräber zum größten Teil in dieser Zeit, in den Gräbern und auf den Bergen auf, schrie laut und zerschlug sich selbst mit Steinen. Als er nun Jesus von Weitem sah, kam er herzugelaufen, warf sich vor ihm nieder und stieß laut schreiend die Worte aus. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus war nämlich im Begriff, ihm zu gebieten, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Mann. Da fragte Jesus ihm, wie heißt du? Er antwortete ihm, Legion. Das ist dieselbe Bezeichnung wie für eine Legion von Soldaten, die Römer hatten. Oder Heerschar heiße ich, denn wir sind unserer viele. Dann bat er ihn, dieser Geist, der Herrn Jesus, inständig, er möchte sie nicht aus der Gegend verweisen. Jetzt würde jemand, der so ein bisschen moderner Theologe ist oder der Bibel nicht ganz ernst nimmt, sagen, hier haben wir so einen Text, wo es Widersprüche in der Bibel gibt. Es gibt wirklich ein paar biblische Aussagen, wenn man die äußerlich erst einmal überfliegt und nicht die anderen Aussagen der Bibel betrachtet, wo man den Eindruck hat, das kann doch nicht nebeneinander bestehen. Im Matthäus-Evangelium wird dasselbe beschrieben. Und er kam jenseits des Meeres in die Gegend der Gerasener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene. Die kamen aus den Totengräbern und waren sehr ergrimmt, also dass niemand diese Straße wandeln konnte. In dem Wort bei Markus, was ich gelesen habe, steht, da kam ihm einer entgegengelaufen. Und bei Matthäus steht zwei. Nun ja, ist das ein Widerspruch? Als ich nach Bad Bergzabern kam, Leute waren sehr höflich und freundlich, das ist ja immer so, wenn das erste Mal da ist. Wenn man dann so ein bisschen Kontakt hatte, dann wurden sie offener und manchmal auch ein bisschen kritisch. Und da kam eine liebe alte Schwester auf mich zu und sagt, Bruder Wagner, so dick, wie man uns erzählt hat, sind sie doch aber auch nicht. Ich hatte damals schon fast 3 Zentner drauf, deswegen klappert jetzt meine Jacke, weil ich letztes Jahr eins losgeworden bin. Aber ich habe mir dann gesagt, was müssen die Leute über mich geredet haben, bevor ich nach Bad Bergzabern kam. Natürlich war ich dick, aber nicht so dick, wie ich dachte. Es wird das eine so weitergegeben und das andere so. Aber der Sache nach war es natürlich nicht falsch. Ich gehe davon aus, es sind wirklich die Berichte über die gleiche Sache. Aber der eine der Besessenen spielte nicht so die wesentliche Rolle. Der andere war der, der redete. Und der wird deswegen bei Markus besonders erwähnt. Ich komme noch drauf, ich habe hin und wieder mal auch mit besessenen Personen zu tun gehabt. Ich war in der Ukraine zu einer Evangelisation in einem Ort, der hieß Kamenka. Und direkt so kurz nach der Wende. Die Ukraine ist ein runtergekommenes Land, bettelarm. Damals war so gut wie nie Strom da. Jetzt jammern sie ja immer, dass die Russen ihre Stromversorgung lahmlegen. An den meisten Gegenden brauchen die gar nichts lahmzulegen, das ist lahm. Damals war das auch schon so gewesen. Auf jeden Fall, wir evangelisierten in einem Kulturhaus, so hieß das ja in der DDR auch oft, einzige Möglichkeit in diesem Ort. Es kamen viele zusammen. Und ich stand hinterm Pult, abends, wenn es dunkel war, und links und rechts von mir eine Kerze. Manche sagten, das sieht schon aus wie eine Gruselstunde. Es war ja furchtbar dunkel gewesen. Und dann kamen 2 ältere Frauen. Und beide Frauen waren besessen. Die eine schmal und still, so im Auftreten. Die andere fast explosiv, immer mit dem Reden. Sie haben das nicht so vor sich hergetragen, dass sie besessen waren. Ich habe das erst ziemlich spät gemerkt. Aber wenn ich so zurückdenken würde, ohne ein bestimmtes Ereignis, was ich nachher noch nenne, da hätte ich wahrscheinlich nur die Starke in der Erinnerung gehabt. Denn von ihr habe ich die meisten Informationen rüberbekommen. Und Markus, der seins später, nach meiner Sicht, später als Matthäus geschrieben hat, ist auf das Wesentliche eingegangen. Alle anderen wussten aber schon, dort bei den Gerasenern gibt es Besessene und Jesus hat mit den bösen Geistern, die in ihnen waren, ein Gespräch geführt. Denn er spricht ja eigentlich gar nicht mit dem Mann, obwohl das so da steht. Er redet ja mit den Geistern. Die sprechen aus ihm und die benutzen ihn als Medium dort. Er ging zu den Gerasenern. Wo war das gewesen? Dieses Bild zeigt den See Genezareth. See Genezareth ist ein größerer Binnenseer. See in der Bibel wird er manchmal auch Meer von Galiläa genannt. Ich weiß, ein großer See war, ansonsten gab es nur Flüsse, hat man dort oft Meer dazu gesagt. Jesu Hauptwirkungsgebiet war oben im Norden. Da sehen Sie Kapernaum, Bethsaida und die meisten dieser Orte, wo Jesus wirkte, waren da oben. Dort hat er die großen Predigten gehalten. In der Nähe ist der Berg der Seligpreisungen, dann Kapernaum und all diese Orte. Ich bin 40 Mal in Israel gewesen, habe dort Gruppen durchs Land geführt. So Gott will, werde ich auch nächstes Jahr wieder eine Gruppe führen und ich kenne diese ganze Gegend relativ gut. dort hat Jesus gewirkt. Da gab es unter anderem die Speisung der 5000 und viele Wunder hat Jesus dort getan, sehr viele. Am Ende seines Dienstes musste Jesus aber einmal zu Kapernaum und Bethsaida und Chorazim sagen, wären solche Wunder wie bei euch geschehen, die hätten Buße getan in Sack und Asche. Sie haben es nicht getan als Orte, aber sie haben Jesus gehört. Jesus wirkte vor allen Dingen dort. Auf der gegenüberliegenden Seite, da sehen Sie einen Ort, Gerasa. Das ist dort, wo der Besessene lebte, auf der anderen Seite. Der Sieg betraf zwei, sagte ich schon, besessene Gadarener. Sie hausten östlich vom See Genezareth in Grabhöhlen. Diese Region umfasste mehrere heidnische Städte, die als damals als Dekapolis bekannt waren. Dort herrschte griechische Kultur. Es wird ja oft gesagt, Griechenland ist das Geburtsland unserer Demokratie. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass es da Besessene gab. Es war so damals schon ein ganzes Stückchen gewesen. Es war aber eine sogenannte Hochkultur. Man hat vieles dort geschaffen, was man woanders gar nicht kannte. Theater stand ganz groß im Mittelpunkt. In Griechenland gab es große Krieger. Sie verstanden sich als die Elite der damaligen Welt. Zur Zeit Jesu war im ganzen Römischen Reich die griechische Sprache die gemeinsame Sprache, obwohl die Römer ja eigentlich Lateinisch sprachen. Das rückte erst später nach. Griechisch, das war das Bild für Gebildung. Es hat, bevor Jesus da war, die 150 Jahre davor, starke griechische Einflüsse auch in die Gegend vom heutigen Israel und um den See Genezareth gegeben. Und dann haben griechische Kolonisten, also Auswanderer, dort in dieser Region 10 Orte gegründet. Und die hießen die Dekapolis, die 10 Städte, die dort drüben waren. Da waren keine Juden, da war vollständig heidnisches Leben, heidnischer Glaube, heidnischer Gottesdienst für den Zeus und was die Griechen damals nicht alles glaubten und für richtig hielten, das spielte sich dort ab. Wir finden ja auch, dass sich die Schweine totstürzen. In Israel gab es damals keine Schweine. Das ist ja ein unreines Tier. Und es gibt im Talmud eine Bemerkung, niemals darf ein Schwein seinen Fuß auf israelischen Boden setzen. Aber es gibt in Israel viele, die gerne Schweinefleisch essen. Das sind nicht so sehr die Juden, das sind die arabischen Christen. Es gibt die ganze Menge arabische Christen, und die wollen auch öffentlich beweisen, dass sie Christen und keine Juden sind. Und deswegen essen sie gerne Schweinefleisch. Dann auch Touristen. Nach einiger Zeit immer das Koschere. Ich freue mich dann immer, wenn ich in die Pfalz komme und da gibt es was, das heißt Saumagen. Schmeckt recht gut. Meine Frau kann das Wort kaum ertragen. Aber auf jeden Fall, wir kommen ja auch aus dem Heidentum, wer weiß, was unsere germanischen Leute gegessen haben. Auf jeden Fall haben die natürlich dort eine große Schweinezucht gehabt. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, muss man nicht an der großen Glocke hängen. Es gibt heute eine große Schweinezucht in Galiläa. Und Sie glauben nicht, wer das macht. Orthodoxe Juden, strenggläubige Juden, züchten dort Schweine in großem Maße. Und da gibt es auch so einen Imbiss, da könnte man auch was, aber ich mache das nicht, ich will die Leute nicht verführen, in Israel Schweinefleisch zu essen. Aber ich zeige es dann immer, wenn man in der Nähe vorbeifahrt. Gibt auch in einer anderen Ecke, wo sie Krokodile züchten. Die exportieren sie dann zu unseren französischen Freunden, die dafür dann die PLO als Staat anerkennen. Da fuhren wir mal vorbei und da sagte mir der israelische Reiseführer, die Franzosen essen alles. Nur alles, was vier Beine hat, nur keine Tische und Stühle. Aber bestimmte Israeliten sagen, damit kann man Geld verdienen. Aber nun gibt es ja diese Bemerkung im Talmud, nie darf ein Schwein den Boden vom Heiligen Land berühren. Und was haben die? Die sind klug. Die züchten die auf Bohlen. Das Schwein kommt nie auf den Boden. Alles auf Bohlen, was sich dort abspielt. Wenn jemand so oft wie ich in Israel war, kriegt er solche Dinge mit. Den anderen zeigt man nur die wohltuenden Sachen. Es gibt eben alles. Und der Schweinefleisch ist wirklich sehr, sehr teuer in dem Land. Das hängt damit zusammen, wo der Nachschub schwach ist. Das ist ja überall. Angebot bestimmt den Preis. Damals aber gab es auch Schweinezucht, und das hatte nichts mit den heutigen Verhältnissen zu tun. Das machten diese Griechischstämmigen da drüben. Jetzt komme ich aber zurück auf diese Frage. Dem Herrn Jesus kommen dort Besessene entgegen. Und aus einem sprechen richtig teuflische Gestalten. Was ist Besessenheit? Besessenheit bedeutet, dass eine Person von einem oder mehreren unreinen Geistern, Dämonen kontrolliert und beherrscht wird. Diese Beherrschung kann sich bei Menschen in verschiedener Form äußern, wie zum Beispiel in ungewöhnlicher körperlicher Stärke. Das war bei denen, sie waren gefesselt gewesen, die Leute hatten Angst vor ihnen, auch die Heiden, die haben ihn in Ketten gelegt, aber der war in der Lage, die Ketten zu zerreißen. Die haben ihn mit Baststricken, mit Starken gefesselt, die hat er zerrieben. Außergewöhnliche Kraft oder außergewöhnliche Klugheit, auch das gibt's unter solchen, oft auch selbstzerstörerisches Verhalten, dass sie sich selbst etwas antun, wirkt dann fast wie eine Geisteskrankheit, wie Schizophrenie oder eine Psychose, aber das sind echte Krankheiten, sage ich wirklich dazu. Nicht jeder, der eine Psychose hat oder Schizophrenie, ist besessen. Aber eine Besessenheit kann sich als Krankheit auswirken, kann. Wir haben in der Bibel Bemerkungen. Da hatte einer einen stummen Geist. Stumm ist ja nicht eine Besessenheit. Aber der Teufel kann sich so auswirken, dass er nicht reden kann, dass er nicht hören kann, dass er nicht sehen kann. Der Teufel hat viele Möglichkeiten, aber lasst uns ernst nehmen, nicht jede dieser Krankheiten ist eine Besessenheit, sondern viele sind körperliche Erkrankungen. Und wehe, wenn man einen Kranken einredet, das ist eine Besessenheit, der kann ja ganz durchdrehen. Das will man nicht machen, aber es kann sich so auswirken. Aber auch Wundertätigkeiten. Ich habe am Freitag über die Berliner Erklärung gesprochen. Was es da an Wundern mit einmal gab, an Krankenheilung, an scheinbaren Totenerweckung. Ich kann mich erinnern, so vor 30 Jahren, da war der Bonke, hieß er, glaube ich, war sehr berüchtigt, also ein Heilungspfingster. Und da luden die Pfingstler in unserer Region ein für garantierte Heilungen, die man sehen kann. Und ich habe dann aus der Ferne das beobachtet. Meistens merkte ich nur, es waren welche mit zu kurzen Beinen. Immer wieder wurde das gesagt, Rückenschmerzen, weil ein Bein zu kurz ist. Später sagte mir ein gläubiger Arzt, es gibt kaum einen Menschen, wo beide Beine ganz genau zueinander stehen. Und da kann man viel sagen. Aber der Teufel kann so etwas. Und übrigens auch fremde Sprachen. Er kann Menschen die Fähigkeit geben, in einer Sprache zu sprechen oder Sprachen zu verstehen, die er nie gelernt hat. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder manche dieser Besessenen schreien und brüllen um sich herum. Ich habe so ein paar Typen, von denen ich ausgehe, die waren besessen. Denn das sind solche Werkzeuge des Bösen gewesen. Da vorne in seinem Rollstuhl, das ist der Lenin gewesen. Lenin hat den ganzen Kommunismus angestiftet. Zu seinen Lebzeiten sind bereits über 2 Millionen Menschen in Russland umgebracht worden, weil es in diese Sache nicht reinging. Ich lernte 2 alte Damen kennen als ganz junger Prediger, die waren Hofdamen am Zahnhof. Und die sind dann irgendwie nach Deutschland gekommen und waren dann Gemeindeschwestern in einer Kirchengemeinde in unserer Nähe. Und die sagten, es war schrecklich in Petersburg. Am Tag hingen an den Laternen die Weißen. Das waren, heute würde man sagen, die Schwarzen, die Konservativen. Oder vielleicht auch die Blauen. Oder ich weiß nicht, was alles geht. Am Tag hingen die. Da kamen nämlich in der Nacht die Kommunisten, holten die aus ihrem Haus, hingen die auf und früh sahen wir die. Und die hingen da am Tag. Und in der Nacht hingen die Roten. Es gab keine richtige Regierung. Es war ein schreckliches Leben, lange Zeit. Lenin hatte das dann mal veranlasst, dass alle Ingenieure, die in Petersburg lebten, erschossen worden sind, weil sie pauschal als Saboteure eingeordnet hat. Er hat ja diesen KGB gründen lassen, Tschetschinski, oder ja, ich glaube Tschetschinski hieß der Führer. Er hat ungeheuer viel Blut an Händen gehabt. Es wird von Zeugen berichtet, als Lenin, der hat zum Schluss war gebrechlich, dass er in seinem Arbeitszimmer um die Möbel rumgekrochen ist und die Möbel um Vergebung seiner Schandtaten gebeten hat. Mit Sicherheit also einer. Oder da unten die zwei Spitzbuben. Da ist einmal der Adolf Hitler. Dass ein Landschaftsmaler, der nicht mal zugelassen worden ist, so bedeutend werden konnte, das ging nur dadurch, dass eine Finsternismacht die Türen geöffnet hat. Und gegenüber der oberste Palästinenser damals, der hatte eine eigene SS-Einheit. Das war der Großmufti von Jerusalem. Der ist während des Krieges nach Deutschland übergelaufen und hat eine SS-Einheit aus Bosniaken, die ja auch zum Teil Moslems sind, aufgebaut. Und er hat auf deutscher Seite dort gekämpft. Als der Krieg zu Ende ging, ging er in die Heimat zurück und hat, solange er lebte, diesen sogenannten palästinensischen Widerstand, wobei schon das Wort Palästinenser eine Lüge ist, organisiert und geführt. Und da oben der mit diesem Bart. Meine Frau sagt immer, verschneid dir deinen Bart bei jeder Gelegenheit. Du siehst bald aus wie dieser Nische. Ich mache es dann auch immer wieder mal. Der kommt aus der Nähe von meiner Heimatstadt, 10 Kilometer entfernt, Röcken hieß das. Sein Vater war Pfarrer, Widerstand weiß ich nicht, aber seine Mutter war eine gläubige Frau. Aber er war ein so antichristlicher Mensch, er hat auch ein Buch geschrieben, der Antichrist. Und er schreibt dann unter anderem, wenn es Gott gäbe, er war ein Atheist, könnte ich nicht ertragen, nicht Gott zu sein. So ein Mann und dann irgendwann war zum absoluten Pflegefall geworden. Die letzten 10 Jahre seines Lebens, der war noch gar nicht alt, der war noch keine 45, musste gewindelt werden und es ging gar nichts mehr bei ihm. War schrecklich. Werd ein Übermensch, das hat den Leuten eingeredet. Heute, ich denke am 6. Oktober, jubelten die Nachfolger des falschen Propheten Mohammed in Berlin unter anderem und schrien nach einem neuen 7. Oktober. Und als jetzt die nachgeben mussten aufgrund von Trump, da gab es Demonstrationen im Gaza wo, und auch in anderen Gebieten. Wir haben ja deutsche Gebiete, die sind nicht viel anders wie Gaza, so Stadtviertel von Berlin. Und da jubelten sie, wollen einen neuen 7. Oktober. Also ein neues solches Massaker. Judenhass in Gaza und in Deutschland kommen aus der gleichen satanischen Quelle. Nun wird oft gesagt, es gibt doch keinen Teufel. Gibt es Teufel und Dämonen überhaupt? Der aufgeklärte Mensch, unsere Zeitgenossen, bestreitet, dass es den Bösen als reale Person oder Macht überhaupt gibt. Man will es nicht wahrhaben, obwohl die Böse das Böse überall zu spüren ist. Die modernen Menschen schließen die Augen und meinen, was sie nicht sehen, das gibt es nicht. Goethe war auch kein gläubiger Mann. Er war ein bedeutender Klassiker, aber was man so von ihm hört, sehr, sehr doppeldeutig. Aber er hat in seinem Werk Faust I unter anderem einen Satz. Den Teufel spürt das Völklein nie, und wenn er sie am Kragen hat. Die, die sagen, das gibt es alles nicht, das Völklein um uns herum, können schon total vom Teufel beherrscht sein. Und sie denken und meinen, das gibt es nicht. Woher kommt der Teufel und was sagt uns die Bibel? Man müsste die ganze Bibel durchforschen auf jede Einzelheit. Ich kann jetzt nur auf drei Aussagen hinweisen. Die Christen haben schon sehr früh erkannt, und auch Teile der Juden, aber vor allen Dingen die Christen, dass die Herkunft des Teufels im Alten Testament beim Propheten erklärt ist. So heißt es zum Beispiel bei Jesaja 14: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? In der lateinischen Bibel steht da Luzifer. Das ist ein Name, der oft für den Teufel benutzt wurde. Wie bist du zur Erde gefallen, der du die Heiden schwächtest, also beeinflusstest und Kraft hattest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl, meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, über die anderen Engel. Ich will mich setzen auf den heiligen Berg der Versammlung in das ferne Mitternacht. Ich will über die Höhe hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube. Das ist eigentlich eine Aussage über einen bestimmten König. Aber was hier steht, da wird gesagt, entwickelt sich einer und sagt, ich will das Größte und das Höchste sein und ich will gleich Gott sein. Wie der Nietzsche sagte, wenn es Gott gäbe, könnte ich nicht ertragen, nicht Gott zu sein. So hat ein Wesen das gesagt. Und was war es für ein Wesen? Es waren Engel. Gott hat keine Teufel geschaffen. Als die Schöpfung zu Ende war, da heißt es, es war sehr gut. Und Teufel, das ist nicht sehr gut. Gott hat keine Teufel geschaffen. Aber einer, der wollte sein wie Gott. Wie das möglich ist, wissen wir nicht. Es gibt ein Geheimnis der Bosheit, heißt es mal in einem der Briefe. Aber aus einem Engel, der mal ein schöner Morgenstern war, ist ein Wesen geworden, da stehst du bis zur tiefsten Grube gefahren. Im Neuen Testament finden wir auch Hinweise. Da heißt es im 2. Petrusbrief, denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum Gericht behalten werden. Also Engel, die gesündigt haben, hat Gott verstoßen und sie warten nur noch auf den jüngsten Tag, dass sie abgeurteilt werden. Die Hölle, zur Hölle. Jesus sagt einmal zu denen, die nicht zu ihm gehörten, geht weg von mir in das Feuer, das bereitet ist den Teufeln und seinen Engeln. Das hat Gott gemacht. Für diese abgefallenen Engel, diese Teufel, hat er die Hölle bestimmt. Ich kenne ja nicht jeden hier. Ich denke, sicherlich sind die meisten gläubig. Aber wo einer nicht zu Jesus gehört, der muss sich klar sagen, wenn du deinen Weg so gehst bis zum Schluss, wirst du an dem Platz sein, der eigentlich für den Teufel gemacht worden ist. Diese Finsternis. Schon deswegen sollst du alles dran setzen, zu Jesus zu kommen, dass dir das nicht blüht. Im 6. Vers des Judasbriefes, da heißt es, und die Engel, die ihr Fürstentum, also ihre Herrschaft, zu der sie eingesetzt waren, nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden der Finsternis. Es sind also scheinbar Engel gewesen, die abgekommen sind von Gott. Wo wirken und wirkten Dämonen nach dem Zeugnis der Schrift? Scheinbar suchen sie, wenn sie auf der Erde ihr Werk tun, immer irgendeinen Körper. Also im Paradies, in der Schlange verkörpert. Wie die aussah, wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat sie Beine gehabt. Denn es wird dann gesagt, jetzt wirst du auf den Bauch kriechen. Aber ein solcher Teufel sucht irgendwie eine Verkörperung hier. Über Jähzorn, Zauberei oder Wahrsagerei, wie bei den ägyptischen Zauberern, den Mose begegnete, der Hexe von Endor oder dem König Saul. Sie sind da und sie wirken. Als Mächte auch hinter politischen Entwicklungen wie der Engel von Persien. Wenn ich das gesagt habe mit Hitler und solchen Typen, es wird dann einmal beim Buch Daniel gesagt, dass Daniel merkte, jetzt sind die 70 Jahre Gefangenschaft vorbei. Und dann betet er und es tut sich nichts. Und danach kommt der Erzengel, ich glaube Gabriel, und macht ihm klar, dein Gebet wurde gleich gehört. Aber der Engel von Persien widerstand. Und er hat, und da wird eine Zahl genannt, ich habe die Stelle mir jetzt nicht rausgeschrieben, gekämpft, damit diese Freiheit jetzt noch nicht geschieht. Über den politischen Nationen der Welt stehen auch Dämonen. Und deswegen braucht man es nicht wundern, wenn es so zugeht. Alle rufen sie nach Frieden. Frieden, Frieden. Und es ist doch kein Frieden. Das war es früher nicht, als der Kommunismus existierte, als das alles zusammenbrach. Da meinten einige Westliche, jetzt ist der reine Frieden für alle Zeit da. Schlimmer noch als damals und noch viel unsicherer geworden. In allen heidnischen Religionen wirken Dämonen. Jetzt sind ja manche der Meinung, der Hauptsache man glaubt überhaupt was. Paulus erklärt da auch etwas. Er schreibt den Korinthern, ihr wisst, dass ihr Heiden seid gewesen, ihr wart also früher Heiden, und seid hingegangen, da steht hingerissen und gezogen, zu den stummen Götzen, wie ihr geführt wurdet. Es zog etwas zu den Götzen einhin, wie mit einer Macht. Hinter heidnischen Religionen werden Götzen angebetet und Götzen sind Masken des Teufels. So ein Buddha-Bild, wenn das rumgeschleppt wird, das ist kein Götze, das ist ein Gipskopf oder sowas, den man auch zerschlagen könnte. Aber die Menschen, die es verehren, verehren über die Verehrung dieses Götzen meist unbewusst letztlich den Teufel. Und das sagt er in Kapitel 10, Vers 20. Aber ich sage, dass die Heiden, was die Heiden opfern, opfern sie den Teufeln und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Teufelgemeinschaft seid. Also besessene Menschen, ein gefallener Engel, und es kommt einem in der Welt entgegen in heidnischen Religionen. Und wenn man jetzt sieht, der Papst und all die Kirchenfürsten und so feiern dann mit dem Dalai Lama und all ähnlichen gemeinsame Gottesdienste, ja, das ist eine Vermischung zwischen satanischen und möchtegern Christen. Ich sage es mal so, Dalai Lama, was ist das? Das sind Götze mit Ohren, die betrachten den nämlich als Gott, diese Buddhisten. Nichts anderes, aber dann gibt es auch noch anderes. Oder wenn die Muslime an ihren heiligen Tagen um die Kaaba laufen, sie denken, sie dienen Gott. In Wirklichkeit gehen sie um einen sogenannten schwarzen Stein, wo schon immer Dämonen verehrt wurden. Vor Mohammed wurden da 365 Dämonen, also Götzen verehrt. Mohammed hat 344 für abgesetzt erklärt. Aber den Hauptgott des Steines, den nannte er Allah. Und den beten die jetzt an. Das heißt konkret, sie beten nicht zu Gott, obwohl manche Pfarrer einen das sogar weiß machen wollen, als hätte man den gleichen Gott. Nein, sie beten den Oberdämon des schwarzen Steines in Mekka an. Zurück zu unserem Wort. Ihr merkt, ich mache lange, aber ihr werdet es ertragen. Es wird später, in einer späteren Versammlung sicherlich barmherziger. Sind nicht alle so hart da und so lang mit dem Reden. Jetzt zurück aber zu unserem Wort. Vorsicht, auch wir Jesus-Leute können vom Teufel missbraucht werden. Also wer an Jesus glaubt, kann auch ein Werkzeug des Teufels werden. Sogar wer echt glaubt. Da fragte Jesus einmal die Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, zuerst sagen die Leute, du bist Johannes der Täufer, ein anderer Prophet und so weiter. Und dann fragt er, was meint ihr? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Messias heißt das, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann sagt Jesus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann erklärt Jesus, wir gehen jetzt nach Jerusalem und ich werde dort sterben. Und da kommt Petrus und sagt, das geschehe dir ja nicht. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Er meint es gut, menschlich, humanistisch. Du willst nicht, dass ich gekreuzigt werde. Aber dahinter steckt auch die Macht des Teufels. Denn der Teufel will nicht, dass ich am Kreuz von Golgatha die Strafe der Menschen auf mich nehme. Auch Gläubige können missbraucht werden vom Teufel. Wie wirkten sich die Geister bei den Gadarenern damals, bei den Besessenen aus? Ich habe einiges ja schon genannt und kann da auch nicht in jede Einzelheit gehen. Sie waren nicht zu bändigen, nicht einmal mit Ketten oder Fesseln. Ketten oder Fesseln, das waren die sichersten Methoden, damals Menschen oder sogar wilde Stiere zu bändigen. Die Dämonen waren so stark, dass sie über die menschlichen Ärmel dieses besessenen Mannes solche Macht entwickelten, dass sie diese Ketten zerbrachen. Wunder. Es gibt Wunder, aber nicht jedes Wunder ist von Gott und jede Kraftwirkung, sondern sie können auch aus der Hölle kommen. Die Besessenen wohnten in Gräbern. Besessene haben oft einen Zug zu den Toten hin. Spiritismus und alles, was damit verwandt ist, ist eine Quelle der Besessenheit. Und wer sich mit sowas einlässt, der muss damit rechnen, dass er eventuell besessen wird. Sie schockierten auch durch ihr unzüchtiges Wesen. Viel, was heute als normale Lebensgestaltung erklärt wird, ist nichts anderes als Besessenheit. Wenn die ihre Umzüge machen, die Leute mit ihren Regenbogenfahnen und dann rumlaufen wie Tiere oder halb nackt rumlaufen und ganz schreckliche Dinge da treiben und selber nicht mehr wissen, ob sie Mann oder Frau ist. Das ist eine typische Art, wie der Teufel Menschen missbraucht und wie er sie auch in den Dreck zieht. Denn der Mensch ist doch das Abbild Gottes und dann wird es solch ein Zerrbild. Der Teufel hat nie was Neues. Der kann immer nur das, was schon da war, nachmachen. Und damit kommt er immer wieder. Aber die Menschen sind so dumm, dass sie dem Teufel auf den Leim fallen oder Angst davor bekommen. Damals, sie rissen ihre Sachen vom Leibe. Sie verbreiten Angst in der ganzen Umgebung. Und dieser Mann versuchte, sich selbst zu töten. Teufel ist ein Mörder von Anfang an, auch einer, der an den Selbstmord treibt. Das war das, was diese besessenen Menschen dort erlebten und was auf sie zukam. Nun, es wird nicht so lang wie der erste Teil. Der zweite Teil dieses Wortes zeigt, wie es weitergeht. Nachdem die Dämonen jetzt betteln und sagen, lass mich, wir möchten noch nicht sterben, vertreib uns nicht aus der Gegend. Nun fand sich dort am Berg eine große Herde Schweine auf der Weide. Da baten sie ihm, schicke uns in die Schweine, lass uns in sie fahren. Das erlaubte Jesus ihnen auch. Und so fuhren denn sie die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine hinein. Und die Herde stürzte den Abhang hinab in den See hinein. Etwa 2000 Tiere und sie ertranken im See. Ihre Hirten aber ergriffen die Flucht und berichteten den Vorfall in der Stadt und in den Gehöften. Da kamen die Leute aus der Stadt, um zu sehen, was geschehen ist. Also ob die so hübsch waren und so sauber, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stürzen die sich darunter. Ich habe die Stelle auch schon gesehen, wo die runtergestürzt sind. Der See Genezareth ist damals ein klein wenig näher an die Felsen gekommen. Jetzt ist es vielleicht so 20 Meter der See Genezareth entfernt. Das ist aber kein Widerspruch, sondern das ist so. Die Dämonen scheinen immer eine Person zu suchen, in der sie wohnen können. Trotz der Befreiungstat scheiden sich an dem, was Jesus tat, die Geister. Jesus spricht zu den Dämonen, sie fahren aus und der Mann ist rein. Aus ihnen spricht nicht mehr der Teufel. Und sie kamen zu Jesus, die Einwohner der Stadt, und sahen den, der von den Teufeln besessen war. Dass er saß und er war bekleidet, also jetzt ordentlich angezogen, und vernünftig, nicht so durchgedreht, und fürchteten sich und die es gesehen hatten, sagten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war. Und von den Säulen. Und sie fingen an, die Einwohner dort, und baten ihm, dass er aus ihrer Gegend wegzöge. Und da er in das Schiff trat, da Jesus, bat ihn der Besessene, dass er möchte bei ihm sein. Aber Jesus ließ es nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, wie große Wundertaten dir der Herr getan hat und sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an auszurufen in den 10 Städten, in diesen griechischen Städten, wie große Wohltaten ihm Jesus getan hatte. Und jeder Mann verwunderte sich. Was wird uns hier weiter berichtet? Satan ist geflohen. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, da gab es auch so ein paar simple Songs, die dann oft so gesungen wurden. Und da hieß es in einem immer, Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Es ist wahr, Jesus hat dem Teufel die Macht genommen. Und wenn jemand innerlich zu Jesus steht, zu seinem Rettungstat, muss der Satan fliehen. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, heißt es im ersten Johannesbrief, dass er die Werke des Teufels zerstört. Jesus macht frei. Und im Johannesevangelium, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Dieser besessene Mann ist frei geworden und diese Probleme hat er nie mehr gehabt. Ich habe Ihnen erzählt von diesen 2 Frauen. Ich habe öfter mit solchen Leuten im Dienst, in Evangelisation, manchmal Berührung gehabt. Sie kamen Tag für Tag zu der Evangelisation. Und einen Abend hatte ich, wo ich über diese Themen sprach. Und dann kommen die beiden zu mir und da erzählt die Kräftige, sie hatte Krebs. Schwere Krebserkrankung und sie hatte solche Angst zu sterben. Und dann las sie in der Zeitung, dass in Odessa, also wie die Kreisstadt bei uns, aber viel größer, ein Mann ist, der in der Lage ist, kräftemäßig Menschen durch seine Fähigkeiten von solchen Krankheiten zu heilen. Er sagt bestimmte Sprüche, tut bestimmte Zeichen und man wird frei. Und sie sagt, ich bin dort nach Odessa gefahren. Er hat über mir bestimmte Zeichen gemacht. Er hat mich berührt und er sagte mir zu, in nächster Woche wird fast alles weg sein. Nach einer Woche kam ich wieder, man merkte kaum noch was. Und da hat er noch einmal so gesprochen und sagt, jetzt bist du all deine Sachen los. Und du hast die Fähigkeit, auch andere zu heilen. Und das musst du tun. Sie kam dann zurück und der Arzt stellte in kürzester Zeit weg nichts mehr mit Krebs. Alle Angst vor diesem schnellen Tod war von ihr geschüttet. Aber sie sagte, ich habe eine solche Last gehabt, ich muss das auch tun. Und in dem ganzen Dorf galt sie jetzt als die Frau, die andere von Krankheiten durch diese Kräfte, die ihr übergeben worden sind, heilen könnte. Und jetzt sagte sie, Herr Wagner, wenn Sie recht haben, dann ist das doch vom Teufel. Und ich sagte, ja. Und jetzt sagte sie, vor wenigen Wochen sind bei mir erneut Metastasen aufgetaucht. Ich habe mich schon mit diesem Mann in Verbindung gesetzt und er sagt, ich soll kommen, kein Problem, er kriegt das in Ordnung. Und es steht schon der Termin fest. Und dann sagte ich ihr, wenn Sie das machen, werden Sie noch mehr in die Macht des Teufels geraten. Und sie hat lange geschluckt. Und dann sagte sie, lieber am Krebs gestorben, als in der Hölle geendet. Und es war draußen furchtbar dunkel. Es war auch schmutzig auf der Erde. Und wir waren schon vor diesem Saal. Und dann knieten sie sich und ihre Freundin nieder und ich und wir beteten gemeinsam und wir sagten dem Herrn, Herr, du siehst diese Frau, die so in der Macht des Teufels ist, du bist stark genug, du kannst sie frei machen. Und wir standen auf und ich sagte ihr zu, halten Sie sich an Jesus, er wird nicht zulassen, dass der Teufel sie weiter plagt. Aber halten Sie sich von dem Aberglauben fern. Ich fuhr dann zurück nach Deutschland. Nach 2 Jahren kam ich wieder dorthin. Es waren Gottesdienste und ich hatte auch ein Seminar zu machen dort. Und da ist die Frau wieder dabei. Und ich sprach sie an. Ich sag, ja, wie ist es Ihnen denn ergangen? Und sie sagt, ich bin nicht mehr zu ihm. Nach einem halben Jahr war der Krebs von allein weg. Ich bin Gott dankbar, dass er mich noch am Leben lässt. Der Teufel tut so, als würde man ihn unbedingt brauchen. Aber Gesundheit und Krankheit, alles ist in Gottes Hand. So wie Jesus diesen Mann freimachen konnte, hat er die und manche anderen freigemacht. Und ich weiß, unter Russlanddeutschen gibt es viele, die unter dämonischen Einfluss stehen. Die sind in der Zeit der Verfolgung als Kinder getauft worden. Brüder waren nicht da, Frauen haben die Kinder meistens getauft. Und viele von den Frauen waren selbst solche Hexen. Und sie haben Kind getauft und gleich gegen alle möglichen Krankheiten besprochen. Und jetzt merken plötzlich welche, auf mir liegt wie im Bann. Nicht, dass sie so wie dieser Besessene so schreien oder sowas. Aber manche können nicht beten. Manche haben ständig Lästergedanken und Ähnliches. Sie kommen mit ihren Dingen, aber wenn sie das merken, zu Jesus. Und Jesus macht sie frei bis zum heutigen Tag. Und aus Befreiten werden Verkündiger. Dieser junge Mann wollte mit Jesus mit. Und Jesus sagt, nein, bleib hier bei deinen Leuten. Die haben es doch nötig. Und er hielt sich dann dran. Hier ist ein Bild von so einem Straßeneinsatz. Er hat in seiner ganzen Gegend bei diesen Heiden jetzt bezeugt, was Gott Großes an ihm getan hat. Ein Mann, aus dem einst der Teufel sprach, spricht jetzt Jesus, indem er das Evangelium weitergeben kann. Dennoch, es gibt auch für Gläubige manchmal noch harte Wege. Nicht jeder, der von sowas befreit ist, ist immer glücklich. Aber jeder darf das wissen, selbst wenn ich durchs finstere Tal muss. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Herr ist stärker als das alles. Die Einwohner dieser Gegend standen vor einer Entscheidung. Entscheidest du dich für Jesus oder willst du ihn weghaben? 2000 Schweine, das ist doch ein Wert. In der DDR zahlten sie teilweise 800 Mark für ein fettgemästetes Schwein. 2000, was war das für eine Menge Geld? Und jetzt werden die Schweine ja nicht mehr auf Fett gezüchtet und sind noch billiger, aber es ist immer noch eine ganze Menge. Und viele denken, die Hauptsache, ich komme äußerlich zu Wohlstand. Sie wollten nicht. Auch bei Zeugen dessen, was geschehen ist, geht es um Entscheidung. Und viele wollen sich nicht für Jesus entscheiden. Die Schweinehirten hatten nur noch ihren Verlust vor Augen. Aber die, die in den 10 Städten in der Dekapolis lebten und Jesus annahmen, wurden gerettet. Aber viele reden sich ein, ich kann auch ohne Jesus glücklich sein. Es geht beim Evangelium immer um gerettet und verloren. Nie um weniger. Wenn einer noch nicht im Glauben steht, geht er verloren. Ob der Teufel aus ihm schreit, wie bei dem Besessenen, oder ob er einfach nur einen Weg ohne Gott geht. Wenn ich aber zu Jesus komme, dann bin ich gerettet. Wir haben 2 Wege und der teilt sich. Der eine führt in die Hölle und der andere führt zum Himmel. Der Herr Jesus macht das mal deutlich. Wenn jemand von uns wüsste, ich gehöre noch nicht zu Jesus, dann halt dich an dem Weg mit Jesus. Egal, ob du schon jede Nacht nur noch vom Teufel träumen kannst. Ich habe einen Alkoholiker in Tangermünde erlebt, der konnte nicht mehr ohne Licht in der Nacht schlafen. Nein, seine Frau, die konnte nicht mehr ohne Licht schlafen. Sie sah um ihr Bett ständig weiße und schwarze Gestalten. Sie war neuapostolisch mal gewesen. Da hat man den Geist ihrer toten Eltern auf sie gebetet und hat sie versiegelt. Es gibt die sogenannte Totenversiegelung in dieser Sekte. Und seitdem konnte sie keine Nacht mehr schlafen. Er hat ein Traumbuch. Jeden Morgen hat er als erstes in die Traumbücher geguckt, was könnte der Tag heute auf mich bringen. Beide fuhren dann zu Freizeiten von der Aggers. Und da gab es ja sehr missionarische Sachen. Heute ist der Aggers manchmal ein bisschen mehr wie Diakonie. Aber damals, Und er kam in Elbingerode zum Glauben, wurde frei und ist als ein Gläubiger, ein Geretteter gestorben, obwohl es ein ganz schrecklich gebundener Säufer war. Bei ihm war der Teufel über den Alkohol diese große Macht. Und seine Frau über die ständige Angst. Meine Frau ist mit ihr dann auch zu einer Freizeit hier irgendwo ins Erzgebirge gefahren. Und da hat diese Frau das begriffen. Der Teufel wütet immer noch. Und ich weiß noch, als diese Frau zurückkam, die Brüder haben gesagt, sie soll ihre Zauberbücher und das alles, was sie hatten, zu mir bringen und wir sollen das verbrennen. Und wir haben das verbrannt. Und mit einmal hatten wir als Familie manche Probleme. Unser Sohn hat sich beinahe totgestürzt, gerade an dem Tag, wo wir das alles im Freien verbrannten. Aber Jesus siegt. Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Er ist nicht an den Dingen zugrunde gegangen, sondern im Gegenteil. Er ist gesund geworden von dem Absturz, den er dann gehabt hat. Er ist heute Prediger selbst und hat manche schon zu Jesus geführt. Soweit, es könnte noch länger gehen, aber ich muss ja irgendwann wegfahren. Aber deswegen komme ich jetzt zum Schluss. Amen.